Ich danke euch für die Einladung und darf wieder mal unter euch sein. Ich wurde schon ein bisschen vorgestellt, aber manche kennen mich ja schon von viel früher her. Hallo Guido. Ja, schon über 40 Jahre fast, nicht? Ja, liebe Geschwister, ich soll heute über ein, oder darf heute über ein Thema sprechen, von dem ich in den letzten Jahren beobachtet habe, dass es vermehrtes Interesse findet in den österreichischen Freikirchen, nämlich, dass man sich mit seinen historischen Wurzeln beschäftigt. Also bei einigen besteht ja dieses Interesse schon länger, zum Beispiel auch hier in der Mollertgasse. Wer hereinkommt, sieht rechter Hand eine Gedenktafel, an den im Jahr 1528 in Wien verbrannten täuferischen Reformator Dr. Balthasar Hubmaier. Das heißt, Baptisten haben hier schon längst ein Bewusstsein, dass lange vor ihnen hier Menschen gewirkt haben, die eine freikirchliche Gemeindeform gepflegt haben. In anderen, in sehr vielen freikirchlichen Gemeinden keimt dieses Interesse erst allmählich auf, sowohl was die Kenntnis als auch das Interesse betrifft, aber es wird immer mehr. Und gerade auch das Reformationsjubiläum, also der Thesenanschlag 1517, das sind ja auch jetzt die Freikirchen mit dabei, daran zu gedenken, dass da etwas losgetreten wurde, was letztendlich auch zur Entstehung der Freikirchen geführt hat. Nun wollen wir alle miteinander einen Blick in die Vergangenheit werfen. Es soll jetzt keine Geschichtsbetrachtung bleiben, sondern es kann ja gar nicht anders sein, es muss mit uns zu tun haben. Und da möchte ich euch etwas mitteilen, was vielleicht trotz allem in historischem Interesse viele gar nicht wissen. Dass etwa für 100 Jahre, etwa zwischen 1527 und 1622, unser Raum, also sagen wir mal das Gebiet der damaligen Habsburger Monarchie, und das geht über die Grenzen des heutigen Österreichs hinaus, ein Zeuge wurde einer Glaubensbewegung in einer Stärke, auch zahlenmäßig, die die heutigen Freikirchen in Österreich bei weitem in den Schatten stellt. Also die hätten damals kein Problem mit Anerkennung gehabt, die hätten nicht auf 5 Bünde zusammenschließen müssen, dass es zu einer Anerkennung, dass es zahlenmäßig reicht. Ganz im Gegenteil. Aber in diesen 100 Jahren, wo es diese eigentliche erste Freikirche in Österreich, hier in Mitteleuropa gegeben hat, da hat sie der Staat nicht nur nicht anerkannt, sondern konsequent durchgehend verfolgt. Es war also eine völlig andere Situation als heute. In der Nachfolge Jesu zu stehen, hieß tatsächlich verfolgt zu werden, das Kreuz zu tragen. Es war eine permanente Fluchtsituation im Grunde und lediglich 2, 3 Jahrzehnte hat es gegeben, in denen dann ein bisschen Friede herrschte, auch in Mähren der Platz war, wo sie siedeln konnten, wo sie auch relativ reich werden konnten, bis dann im Zuge der Kriegshandlungen des Dreißigjährigen Krieges das Ganze endgültig oder allmählich begonnen hat zu verschwinden, sodass bis in die Gegenwart nichts von diesen alten Gemeinden übrig geblieben ist. Man kann sich vorstellen, dass eine derartig permanente Fluchtsituation die Aufgabe vorerst einmal materiellen Besitztums bedeutet hat, sehr häufig, wenn nicht fast immer. Wir lesen davon in den 2 uns von den Täufern selbst überlieferten Geschichtsbüchern, dem großen, und das ist das kleine Geschichtsbuch der Hutterischen Brüder, eine Chronik, die pro Jahr genau verzeichnet, im ersten Band bis zum Jahr 1660, im zweiten bis ins 19. Jahrhundert herauf, was in der Gemeinde in der Gemeinde der Hutterischen Brüder geschehen ist. Es war das jene Form, die am längsten gedauert und überlebt hat. Aber man muss sich ja wirklich fragen, wie lange hält eine Kirche oder Glaubensgemeinschaft unter solchen Bedingungen stand? Ja? Wie lange ist das möglich, dass du unter permanenter Verfolgung dich so lange hältst? Nun, aus unserem Raum, im heutigen Österreich, sind sie ja auch wirklich verschwunden. Die Wirren wohl des Dreißigjährigen Kriegs einerseits, aber auch die Jesuiten im Auftrag der Mächtigen haben Gegenreformation gemacht. Und das wird gerne als Gründe dafür angeführt, warum das Täufertum, der dritte, der radikale Flügel der Reformation, nicht überlebt hat. Ich möchte jetzt aber gar nicht darüber nachdenken, wie lange unsere heutigen Glaubensgemeinschaften unter solchen Umständen bestehen würden. Aber vielleicht sagst du, ja, warum denn nicht? Hören wir denn nicht von China, von Afrika, gerade aus Ländern, wo die Gemeinde Jesu verfolgt wird, dass sie nicht ab, sondern zunimmt? Und gleichzeitig beobachten wir, dass gerade dort, wo sie staatsrechtlich anerkannt wird, die Gemeinde und die Kirche immer weniger Einfluss auf die Menschen im Lande hat und die Kirchen ständig über rückläufige Zahlen der Mitglieder klagen. Sollte man nicht annehmen, dass ein staatsrechtlich geschützter Glaube schneller und leichter wächst als ein vom Staat verfolgter? Ein Blick in die Geschichte unseres Landes, auch unserer Nachbarländer, die damals Teil der Donaumonarchie und damals der Habsburger gewesen sind, zwischen 1526, 27, wo sie zum ersten Mal auftauchen bei uns, und 1632, ein Blick in die Geschichte überzeugt uns vom Gegenteil. Wie lässt sich dieses Paradoxon erklären? Lässt es sich erklären? Also für mich sind immer die Aussagen auch von Gegnern der Bewegung von größter Bedeutung. Was sagen die Gegner, in diesem Fall die Feinde der Taufgesinnten, über sie? Die haben ja keinen Grund, von ihnen was Gutes zu sagen, aber manchmal können sie auch gar nicht anders. Und sie müssen es tun, weil es ja vor den Augen aller sichtbar und erkennbar ist. Man kann es nicht leugnen. Ich möchte eine prominente Stellungnahme eines sehr prominenten Gegners vorlesen. Das war der Pfarrer von, heute heißt es Walditsche, Felsberg, ja, in der Slowakei, vorlesen. Christoph Andreas Fischer aus dem Jahre 1607, das heißt, das ist eigentlich schon 80 Jahre, hat diese Gemeindeform schon bestanden. Und er muss Folgendes über sie sagen, weil in seiner Nähe auch diese Siedlungen der Täufer gewesen sind. Ich zitiere: Unter den Sekten, die von Luther ihren Ursprung haben, hat keine ein schöneres Aussehen und eine größere äußere Heiligkeit als die der Wiedertäufer. Andere Sekten sind meistens fast aufrührerisch, notdürftig und fleischlichen Lüsten ergeben. Nicht so die genannten Wiedertäufer. Sie nennen sich untereinander Brüder und Schwestern, sie fluchen nicht, sie stehlen nicht, sie schwören nicht, sie brauchen keine Wehr und Waffen. Sie schlemmern nicht und sie brauchen keine Kleider, die weltliche Pracht anzeigen. Sie haben nichts Eigenes, sondern alles gemein. Sie rechten nicht vor der Obrigkeit und tragen alles mit Geduld, wie sie vorgeben, im Heiligen Geist. Wer sollte da glauben, dass unter diesen Kleidern lauter reißende Wölfe stecken? Und das nach 80 Jahren Bestand. Und wenn wir uns fragen, wie es dazu kommt, dass eine geistliche Bewegung sogar dann noch so eine Strahlkraft hat, die, man kann sie ja wissentlich und willentlich ablehnen, doch nicht zu leugnen ist und Spuren in der Umgebung hinterlässt, dann stellt sich für mich immer die Frage nach dem Beginn so einer Bewegung. Wie hat denn das Ganze begonnen? Denn ich glaube, auf den richtigen Beginn kommt es an. Ein Fluss fließt ja nicht höher als seine Quelle. Ich gehe in den Beginn zurück. Wir schreiben das Jahr 1525. Inzwischen ist der große deutsche Bauernkrieg ausgebrochen. In Zürich besteht eine Gruppe von Studenten, die sich um den Reformator Huldrych Zwingli scharen, dem es gelungen ist, sogar den Stadtrat dazu zu bewegen, die Reformation einzuführen, von oben her. Jene Reformation, die 7 Jahre zuvor in Wittenberg mit dem Thesenanschlag Luthers ihren Anfang genommen hat. Aber diese jungen Gläubigen waren mit den Ergebnissen der Reformation überhaupt nicht zufrieden. Und ich lese aus dem dem großen Geschichtsbuch der lutherischen Brüder Folgendes, wie sie das Ganze beurteilt haben. Diese beiden, steht hier, Luther und Zwingli, haben alle Tücke und Büberei der päpstlichen Heiligkeit kundgemacht und an den Tag gebracht. Gleich als wenn sie es mit Donnerschlägen alles zu Boden schlagen wollten. Aber sie haben demgegenüber nichts Besseres aufgerichtet. Sobald sie sich an die weltliche Macht hängten und auf Menschenhilfe vertrösteten, war es mit ihnen nicht anders, als ob einer einen alten Kessel flickt, doch aber nur Ärger wird. Sie haben ein großes, freches Volk zu Sündigen erzogen und bei ihrem Tod hinter sich gelassen. Im Gleichnis gesprochen, sie haben dem Papst den Krug aus der Hand geschlagen, die Scherben aber selbst darin behalten. Und sie sagen, im Rückblick auf 7 Jahre nur der sogenannten reformatorischen Bewegung, es wurde bei ihnen überhaupt keine Besserung des Lebens gespürt, nur ein stolzes, aufgeblasenes Wissen, andere zu verachten. Fleisch essen, Weiber nehmen, Papst und Mönche und Pfaffen, wie sie es wohl verdient haben, ausschelten, das war ihr höchster Gottesdienst. Also sie waren eigentlich mit dem Ergebnis, mit den Früchten dieses neuen Glaubens nicht zufrieden. Und da kam es am 21. Jänner 1525 nach einer Debatte von etwa 2 Jahren, und Zwingli hatte sie eigentlich angeregt, sie haben ja im Privaten das Neue Testament auch schon in griechischer Ursprache gelesen, das hat es schon gegeben, da hatten sie aber gemerkt, dass ihr Lehrmeister nicht weit genug geht, ihrer Meinung nach. Und sie haben gemeint, es müsste eigentlich die Nachfolge sich klar dokumentieren und sie müsste mit dem beginnen, wie sie in der Urkirche, in der frühen Kirche begonnen hat, mit einer klaren Bekenntnis. Und das wäre ein öffentliches Bekenntnis. Und sie meinten, Menschen, die das annehmen, dass sie Jesus nachfolgen, die sollen sich doch taufen lassen. Es fand am 21. Jänner 1525 im Hause des Felix Manns die erste bewusste, vom Täufling freiwillig begehrte Glaubenstaufe statt, in der die Entschlossenheit bekundet wurde, Jesus mit allen Konsequenzen nachzufolgen. Und das wird uns auch in der Chronik berichtet, wie dieser Abend verlaufen ist. Es hat Streitgespräche mit Zwingli gegeben. Ja, und schlussendlich, als sie an diesem Abend zusammengekommen sind, da war es so, und es begab sich, dass sie beieinander waren, bis die Angst anfing und auf sie kam, ja, sie in ihren Herzen bedrängte. Da fingen sie an, ihre Knie zu beugen vor dem höchsten Gott im Himmel und riefen ihn an als einen, der die Herzen kennt, und beteten, dass er ihnen geben möge, seinen göttlichen Willen zu tun und dass er ihnen Barmherzigkeit erweisen möge. Denn Fleisch und Blut oder menschlicher Fürwitz haben sie gar nicht getrieben, weil sie wohl wussten, was sie darüber würden dulden und leiden müssen. Nach dem Gebet stand Georg vom Hause Jakob auf, das ist ein Priester gewesen, und bat Konrad Grebel, einen dieser Jünger des Zwingli, um Gottes Willen, dass er ihn taufen möge mit der rechten christlichen Taufe auf seinen Glauben und seine Erkenntnis. Und da mit solchen Bitten und Begehren niederkniete, taufte Konrad ihn, weil dazumal sonst kein verordneter Diener war, solches Werk zu tun. Als das geschehen war, begehrten die anderen gleicherweise von Georg, dass er sie taufen solle, und was auf ihr Begehren auch so tat. Und sie ergaben sich so miteinander in hoher Furcht Gottes dem Namen des Herrn. Einer bestätigte den anderen zum Dienst am Evangelium, und sie fingen an, den Glauben zu lehren und zu halten. Damit brach die Absonderung von der Welt und von ihren bösen Werken an. Wir haben die Frage nach dem Beginn gestellt. Mich erinnert diese Szene sehr stark an Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Dieser Szene geht ein Heilungswunder voraus. Petrus und Johannes heilen einen Gelähmten, werden verhaftet, verhört und gesagt, was macht ihr? Im Namen Jesu haben wir ihn geheilt. Na, das geht nicht, das ist, diesen Namen dürft ihr nicht verwenden. Dann kehren sie zurück in die Gemeinde, schwer bedroht worden vorher. Und da lesen wir, nach ihrer Freilassung kehrten Petrus und Johannes zu den ihrigen zurück und berichteten ihnen alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und jetzt spielt sich etwas ab, das mich total an das erinnert hat, was dann 1525 sich wiederholen sollte. Als jene es vernommen hatten, die Gemeinde, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten: Herr, du bist es, der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, geschaffen hat. Du hast durch den Heiligen Geist zu unseren Vätern, durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt, sie zitieren die Schrift, Psalm 2, was soll das Toben der Heiden und das eitle Sinnen der Völker? Die Könige der Erde erheben sich und die Fürsten rotten sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und sie wenden das auf sich an. Ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmern Israels zusammengetan, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten Kraft, dein Wort mit allem Freimut zu verkündigen. Strecke deine Hand dabei zu Heilungen aus und lass Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Als sie so gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten das Wort Gottes unerschrocken. So, liebe Geschwister, so und nicht anders beginnen geistliche Erweckungsbewegungen. Wenn Menschen vom Heiligen Geist erfasst bereit sind, Gott zu folgen, ungeachtet des Widerstands, der sich ihnen entgegenstellt. Und so ähnelt nicht zufällig dieses Zeugnis der ersten Täufer dem der ersten Christen. Circa 100 Jahre lang hat dieses Licht des Evangeliums hell gestrahlt in unserem Land, im 16. bis ins frühe 17. Jahrhundert hinein. Ein klares Zeugnis, nicht bloß in Worten, wie wir gesehen haben, sogar aus dem Zeugnis dagegen, er musste es zugeben, sondern ein gelebtes Glaubenszeugnis. Und ich möchte gerne jetzt auf dieses gelebte Glaubenszeugnis, das ja das Entscheidende ist. Man kann ja alles reden und sagen und von der Liebe reden, das kostet ja nichts. Aber ich möchte näher auf dieses gelebte Zeugnis eingehen. Und ich nehme dafür einen Spruch eines frühen Täufers aus Tirol her. Sein Name ist Jörg Zaunring gewesen. Und ich ein kleines Gedicht, und ihr werdet wieder merken, wie das, was er hier sagt, längst in der Bibel steht. In Gottes Lieb, so ist für dich gern, im Glauben keinen Zweifel hahn, in Hoffnung auch nie Dauerbelahn, geduldig unterm Kreuz bestehen, vor deinem Gott in Demut stehen. Das heißt, wenn man es hochdeutsch übersetzt, in der Liebe Gottes sollst du vorangehen. Im Glauben sollst du keinen Zweifel haben, sei fest in dem, was du glaubst. In der Hoffnung sollst du nicht ablassen, unterm Kreuz geduldig bestehen und vor deinem Gott in Demut stehen. Und das erinnert mich an Micha, 6, 8. Und plötzlich merken wir, wenn da steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir sehen also, dass dieser klare Anfang, der hier gesetzt wurde, und für jeden, der in diese Gemeinschaft aufgenommen wurde, verbindlich war, eine eindeutig klare Bekehrung mit einer Bekenntnistaufe zur Grundlage hatte. Und dass eben die Heilige Schrift eine die zentrale Rolle gespielt hat. Wir sehen, dass alles, was sie da tun, hat seine Quelle in der Bibel. Unwillkürlich müssen wir uns heute fragen, denen es gut geht, die nicht verfolgt werden, glauben wir auch, dass wir das nötig haben, dass das, was wir tun, so ganz aus der Bibel kommen soll? Woraus ernähren wir uns geistlich? Wie gut kennst du deine Bibel überhaupt? Die Täufer kannten sie sehr gut. Sie waren darin so bewandert, dass sie sie nahezu auswendig kannten. Es hat täuferische Prediger gegeben, wie den Jörg Fasser, der konnte nicht lesen und schreiben, aber er war ein Prediger. Und sein Analphabetengedächtnis konnte wirklich die Verse aufsaugen wie ein Schwamm. Oder Peter Riedemann hat im Gmundner Gefängnis eine bedeutende theologische Schrift geschrieben, dem haben sie keine Materialien, Bibel und Konkordanz zur Verfügung gestellt. Die Gmundner Rechenschaft, eine durchdachte, klare theologische Schrift. Dass ihnen die Bibel wichtig war, zeigt sich auch darin, dass sie die Bibel selbst übersetzt haben. Es gibt zwei Täufer, Hans Denk und Ludwig Hetzer, die die kleinen Propheten in meisterhaftes Deutsch übersetzt haben. Hans Denk selbst konnte Griechisch, er hat bei Erasmus von Rotterdam sogar studiert, in Basel. Und die Übersetzung war so gut, dass Martin Luther sozusagen als Schummler ihn verwendet hat, ohne es zuzugeben. Jeder Mann und jede Frau in der Täufergemeinde hat Lesen und Schreiben gelernt. Es gab unter ihnen dann nach etwa etlichen Jahrzehnten keine Analphabeten mehr. Natürlich, das Ziel war, um die Heilige Schrift selbst lesen zu können. Ich habe mich gefreut, wenn ich gelesen habe, Bibelstudium. Wir müssen uns heute fragen, welche Rolle spielt das Studium der Heiligen Schrift in unserem Gemeindeleben? Dieses Studium ist die Grundlage, um richtige von falscher Lehre unterscheiden zu können. Ich weiß, der postmoderne Mensch glaubt, dass es weder das eine noch das andere gibt, aber es gibt richtig und falsch. Die Bibel spricht davon. Und um Jesus kennenzulernen, das Wesen Gottes kennenzulernen, da soll sich nicht jeder irgendwas anderes ausdenken und zu seinem Götzen erheben. Das sollte schon aus der Bibel kommen, was wir über Gott sagen. Aus diesem Studium der Schrift entstanden schließlich jene Lebenshaltung, die dann von der Umgebung als typisch täuferisch erkannt und bezeichnet wurden. Andreas Fischer hat schon einiges genannt. Es blieb nicht ein Kopfwissen, das war oft das Problem der großreformatorischen Pastoren, die waren sehr gelehrt, aber nicht volksnah, die hat man zum Teil gar nicht verstanden. Wenn sie gleich Lateinisch reden können, für manche. Ne? Aber was die Täufer ausgezeichnet war, dieser brüderliche Umgang. Sie haben einander mit Bruder und Schwester angesprochen. Eine dazu passende Redeweise. Sie haben eine anständige Rede geführt. Das war in der damaligen Zeit nicht so selbstverständlich. Wir sind im Zeitalter des Grobianismus und auch Luthers Sprüche sind ja also in einer hohen Maße sehr deftige Sprüche auch. Sie schwören nicht. Ein Ergebnis des Bibelstudiums laut Bergpredigt und Jakobusbrief soll ein Christ Ja sagen, und dann ist es Ja, oder er soll Nein sagen, und dann ist es Nein. Er sollte nicht da noch Gott herbeiziehen wollen. Mit anderen Worten, Ehrlichkeit ist eines ihrer Kennzeichen. Sie stehlen nicht, sie lügen nicht. Und dann auch etwas, zu dem sich jetzt auch Menschen aus Großkirchen immer mehr hingezogen fühlen, die Gewaltlosigkeit. Ich denke, das hat halt 400 Jahre gebraucht, bis diese Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass mit Krieg und Gewalt nichts Gutes und Neues entsteht. Ein Novum, die Gewaltlosigkeit in der damaligen Zeit, einer durch und durch gewalttätigen Gesellschaft. Auch in den Kirchen, auch in denen der Reformation, wird Gewalt angewendet, wenn es um die Durchsetzung des eigenen Glaubens geht. Und das kommt daher, die Gewalt kommt immer daher, dass man sie erst dann anwenden kann, wenn man sie hat. Und Kirche und Staat waren untrennbar verknüpft. Der Staat hat seine Polizeimacht der Kirche zur Verfügung gestellt, um die Ketzer zur Raison zu bringen. Diese Verbindung von Kirche und Staat, die etwa ab Konstantin beginnend schon 1200 Jahre fast bestanden hat, die haben die Täufer gründlich in Frage gestellt. Sie haben diese Verbindung von Kirche und Staat abgelehnt, vom Worte Gottes her. Und in ihren Gemeinden sollte der Staat nichts zu reden haben, sondern das Wort Gottes. Das war ganz bezeichnend, als Zwingli dann versucht hat, sie doch ein bisschen einzubremsen und zu sagen, jetzt lasst euch Zeit. Der Stadtrat wird schon, haben sie gesagt, der Heilige Geist hat ja schon entschieden. Was heißt der Stadtrat? Wie lange müssen wir jetzt da warten, bis irgendein Stadtrat uns ein grünes Licht gibt? Der Heilige Geist hat schon entschieden. In ihren Gemeinden sollte es anders sein. Und auch die Frage, was Kirche nun ist, hat eine ganz neue, grundlegend neue Definition erhalten. Während die Großkirchen ja im Grunde nichts anderes gemacht haben, als den Kirchenbegriff des Mittelalters fortgesetzt haben, sogar halt mit kürzerer und mehr oder weniger nicht so ausgebauter Hierarchie, das Pfarrsystem und alles weiter behalten haben, haben Sie gesagt, dass Gemeinde Jesu grundsätzlich nur aus freiwillig Gläubigen besteht und aus solchen, die als Brüder und Schwestern miteinander umgehen. Nicht ein staatlicherseits genehmigtes Gebilde ist die Kirche. Dann noch etwas Neues, das es seit der Frühzeit, seit 1000 Jahren schon nicht mehr gegeben auch hat, das Weitersagen des Evangeliums, das Evangelisieren, das Herausrufen von Menschen aus der Verlorenheit. Seit dem Frühmittelalter, seit der iroschottischen Mission, hat es bei uns überhaupt keine Mission mehr gegeben. Die Kirche hat die Menschen verwaltet, hat mit ihren Sakramenten das Heil gespendet, in Portionen, je nachdem. Aber die Täufer als Nachfolger Jesu haben erneut den Missionsbefehl Jesu ernst genommen. Und das war ja das Schwierige, in einer nach außen hin christianisierten Welt, die noch dazu mit Macht ausgestattet war, das war besonders schwierig. Dergleichen musste als Provokation sondergleichen empfunden worden sein. Ja, mehr noch als eine Infragestellung der Christlichkeit dieser bereits vorhandenen, alles bestimmenden Kirche. Ihr könnt euch vorstellen, was sich da abspielt, wenn du das tust. Ja? Und mit staatlicher Macht und Gewalt hat diese auch darauf reagiert. Es sind tausende Männer und Frauen, ja sogar Jugendliche, sind dieser Verfolgung zum Opfer gefallen. Scheiterhaufen, Enthauptung, Ertränken. Das waren die Antworten auf die Verkündigung eines klaren Evangeliums. Von denen, die dem Ruf eben nicht folgen wollten, sondern auf ihrer Macht beharrt haben. Heute werden in Europa Menschen wegen ihres Glaubens im Grunde nicht wirklich mehr verfolgt. Aber in Afrika, Lateinamerika, zunehmend jetzt auch im Nahen Osten, wissen nicht, wie sich das in der Türkei noch entwickelt, werden Christen verfolgt. Besonders, wie gesagt, im vom Islam geprägten Staaten. Zufällig habe ich auf der Mariahilfestraße in der Buchhandlung ein Buch gefunden. Ist kein Christ, glaube ich, unbedingt. Aber Joachim Feierabend, wenn es lebensgefährlich ist, Christ zu sein, Kampf der Religion und Kulturen. 2010 erschienen. Und wenn ich da jetzt, da könnte ich es daraus zitieren und da würde man sehen, da war ja dieser Syrienkrieg erst im Anfang, da war das ja noch gar nicht alles da. Und er hat schon gesagt, damals unter dem Eindruck, dass der Beitrittswille der Türkei in der Europäischen Union beharrlich auf taube Ohren stößt, orientiert sich mittlerweile auch Erdogan um. Also der scheint jetzt seinen Wende zu vollziehen, den hat er ja jetzt schon längst vollzogen. Bei einem Staatsbesuch im Iran im Oktober 2009 macht er deutlich, dass ein Westen, der selbst Atomwaffen besitze, keinesfalls das Recht habe, es anderen zu verbieten. Der Iran werde seiner Meinung nach ungerecht behandelt. Auch bezüglich Israel stellte er sich hinter die Hardliner in Teheran und hatte schon früher orakelt, Allahs Strafe werde über den Judenstaat kommen, Israel werde sich selbst zerstören. Und so geht das weiter. Und zum Schluss sagt er eben, dieser Autor, bei dem vielfach angestrebten Dialog sollte man seitens des Westens die von Islamisten vorgenommene simple Einteilung der Welt in Haus des Friedens und Haus des Krieges, die letztlich auf den weltweiten Endsieg der Lehren Mohammeds zugeschnitten ist, immer im Hinterkopf behalten. Niemals in der Geschichte wurde dieser Leitsatz der Islamisierung in globalem Ausmaß deutlicher als in unserer Zeit. Das war 2010, ist das gewesen. Ich denke, warum ist dies bei uns nicht der Fall, dass wir Verfolgung leiden? Das wünscht sich natürlich niemand. Aber liegt es nicht vielleicht auch wirklich daran, dass wir auch allmählich die Meinung haben, es sind eh schon alle Christen da bei uns. Das braucht man nicht mehr so klar verkündigen, ja. Wer ist denn schon verloren und so, ja, wollen wir nicht so scharf sein. Hat etwa der Dialog die Verkündigung ersetzt? Haben wir überhaupt noch etwas zu verkündigen mit Wort und Leben? Das sind Fragen, die wir uns auch angesichts des teuflischen Zeugnisses stellen müssen. Ich denke, ein ganz wesentlicher Bereich, in dem dieses Zeugnis seinen Ausdruck gefunden hat, war die Lehre von der Gemeinschaft. Den Täufern ging es nicht nur um die individuelle Errettung des Einzelnen, eben durch den Glauben an Jesu Opfertod, sondern auch um die daraus folgenden Konsequenzen eines veränderten Verhaltens gegenüber dem Nächsten, ganz besonders gegenüber dem Bruder, gegenüber der Schwester. Und das sollte ein Markenzeichen täuferischen Lebens werden. Und wiederum erinnert mich das ein bisschen an die Apostelgeschichte 4. Wir haben von dieser Entschlossenheit gehört und da gibt es im Vers 32 dann auch noch etwas. Die Gesamtheit der Gläubiggewordenen aber war ein Herz und eine Seele und kein einziger nannte ein Stück seines Besitzes sein ausschließliches Eigentum, sondern sie hatten alles als Gemeingut. In welcher Form das gelebt wird, ist für mich jetzt nicht so wichtig. Die Täufer damals waren gezwungen, allein durch die Entwurzelung aus ihren Herkunftsländern, dass ihnen alles weggenommen oder dass sie die Höfe zurücklassen mussten, eine Gegenwelt zu schaffen, in der auch Versorgung stattgefunden hat. Auch das, bitte, erfolgte auf freiwilliger Basis. Ja, kein Zwang von oben, sondern die Liebe hat geboten. Das heißt, es ist hier dasselbe Geist am Werk, damals und im 16. Jahrhundert. Und das führte zu einem theologischen Begriff, jetzt will ich zu weitläufig werden, ja, man, die Gelassenheit. Das ist ein täuferischer Begriff, die Gelassenheit, das heißt, gelassen sein den Dingen dieser Welt gegenüber. Aber er war von der Liebe bestimmt und war sehr aktiv. Und ich möchte da euch eine Geschichte aus dem Kleingeschichtsbuch vorlesen, eine authentische Sache. Wie verhält man sich, wenn es wirklich schlecht geht? Um die Zeit 1738, wir wissen, die Täufer waren hier schon nicht mehr vorhanden, dann sind sie in Siebenbürgen von Gábor Bethlen, dem ungarischen, also dem Fürsten, angesiedelt worden. Der hat in ihnen, selbst war er Calvinist, aber in ihnen gläubige Brüder und Schwestern erkannt, hat sie gerettet, vor der Gegenreformation hat sie dort angesiedelt. Und da ist die Pest ausgebrochen. Und ich will jetzt nicht alles lesen, aber die Leute haben einander verlassen in der Angst. Sie haben Kranke noch sozusagen eingesperrt und zugesperrt und Angst gehabt und auf das, in den Wald geflüchtet. Und wie verhalten sich die Gläubigen? Auch die Gläubigen sind von der Pestkrankheit erfasst worden. Aber sie haben nicht, wie die anderen, die Leichname einfach draußen liegen lassen, sodass sie die Hunde und die Tiere gefressen haben, sondern sie haben die Leichname der Verstorbenen in Truhen gelegt und ordentlich zur Erden bestattet, wie sonst Brauch war. Und da war es so, dass zwei einen Bund gemacht haben, die gesagt haben, wenn alle sterben, dass der eine den anderen ordentlich noch begräbt. Und wenn er merkt, dass es ihm auch schon schlecht wird, soll er sein eigenes Grab schaufeln, sich hineinlegen und des Todes erwarten. Also sie haben es ganz anders, sie haben niemanden hängen gelassen. Sie haben die Angst, der Glaube, die Liebe hat die Angst vor dem Krankwerden überwunden. Sie sind zu den Kranken gegangen und haben sie gepflegt. Und interessanterweise hat der Bruder Josef Kur es auch überlebt, hat selbst die Pest überstanden. Eine bewegende Geschichte, eine ganz bewegende Geschichte. Die Lutherische Chronik weiß, aber man muss gleich wieder dazu sagen, dass man nicht da in einen Idealismus verfällt, von weniger erbaulichen Geschichten zu berichten. Die Angriffe auf das Gemeindeleben erfolgen ja nicht nur von außen, ja manchmal von innen her. Und zwar unter dem Deckmantel besonderer Frömmigkeit drohte einmal eine sehr überspannt gesetzliche Tendenz, die Gemeinde sehr durcheinander zu bringen. Nämlich, da haben manche gemeint, sie müssten tagsüber während der Arbeitszeit so Gebetszeiten einlegen und die Mühle wird weitergelaufen und es wurde alles liegen gelassen. Und dann wurde gesagt, Leute, wir haben Zeiten zum Beten. Ja, also wir kommen zusammen, wenn wir beten. Aber macht nicht solche willkürlichen Pausen, aber die haben sich da dazu irgendwie berufen gefühlt und haben dann trotz liebevollster Mahnung, das wird auch berichtet, wie mit diesen Leuten umgegangen wurde, haben die Ältesten gesagt, schaut, das versteht doch, dass das nicht gehen kann, dass sie die Arbeit dauernd niederlegt, um eine ausgiebige Gebetszeit einzulegen. Letztendlich hat sich gezeigt, dass auch diese Zurechtweisung dann nicht angenommen wurde. Sie haben die Gemeinde verlassen und sie sind dann komischerweise aber auch nicht in einer weiteren Form gläubig geblieben. Sie sind dann irgendwo in der Welt versickert, wird uns berichtet. Also es war aber auch die Vorgangsweise, man kann das nachlesen im kleinen Geschichtsbuch, sehr geduldig und liebevoll. Wir sehen, das war auch im Jahre 1628, also schon eigentlich zu Beginn jener Phase, wo das Täufertum zu verschwinden begonnen hat. Und da muss man jetzt auch sagen, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wieso ist es dann doch dazu gekommen, dass nach jahrzehntelangen wachsenden Vorgehens und auch Erlebens die Gemeinschaft verschwunden ist. Hat nicht Jesus seiner Gemeinde zugesagt, Matthäus 16, 18, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden? Hat dann irgendwann diese Gemeinschaft aufgehört, auf Jesus, den Felsen zu bauen, wie wir vorher gelesen haben, zu Beginn? Ich weiß es nicht, aber irgendetwas muss dieser Art gewesen sein, sonst könnten und hätten sie sich auch weiterhin erhalten. Die Hutterische Chronik selbst spricht davon, dass dies der Fall gewesen ist, dass etwa mit 1622, zu der Zeit als Kardinal Dietrich Stein mit der Vertreibung der Täufer systematisch begonnen hat, nachdem ja, wie bekannt, im Dreißigjährigen Krieg der protestantische Adel, der sie noch geschützt hat, weg, also musste, dass letztendlich auch hier innerhalb der Gemeinde eine gewisse Erosion festzustellen war. Da sagen sie ganz klar voneinander, es ist oben im 1622. Jahr gemeldet, dass in der Verfolgung aus Mähren viel von der Zahl der Gläubigen abgefallen sind. Und dass die Gemeinde in dem schädlichen Kriegswesen viel fromme Herzen verloren hat und dass wegen des vielfältigen Schreckens, Kummer, Herzeleid, Hunger, Frost und Blöße, mancherlei Krankheit, auch gar die Pestilenz unter dem Volk eingerissen, dass im gemeldeten Jahr der dritte Teil der Gemeinde mit Tod abging. Das ist natürlich eine entsetzliche Anfechtung, wenn ein Drittel der Gemeinde stirbt. Dass also die Gemeinde, welche sich im Ungarland zu Sabbatischt und derselben Orten aufhielt, ziemlich klein war. Aber der Schreiber des kleinen Geschichtsbuchs urteilt so: Gleich wie von Israel geschrieben steht, dass der Herr anfing, überdrüssig an ihnen zu werden, da sie ihn und sein Gesetz verlassen hatten, übergab er sie der Gewalt der Feinde. Und es ging sie alles Unglück an, damit sie der Herr wollte züchtigen, dass sie sich wieder sollten zu ihm bekehren. Da aber alles nichts half, verwarf sie der Herr gar von ihrem Angesicht. Wenn man es vergleicht mit den früheren Haltungen zu Huthers Zeiten, diese absolute Hingabe, so hat offenkundig diese erste Liebe allmählich nachgelassen, die Liebe zum Herrn. Und der Autor schreibt, das Elend, das die Gemeinde getroffen hat, welches schließlich doch diese Bewegung hier bei uns zum Verschwinden gebracht hat, ihrer Untreue Gott und seinem Wort gegenüber zu. Der Sauerteig der Sünde durfte sich mehr und mehr ausbreiten. Wir hören dann auch, dass sie nicht mehr ganz so korrekt waren in der Arbeit und dass hier auch manches schon sehr zu wünschen übrig ließ. Und das hat schließlich die Gemeinde zerstört. Weitergelebt haben sie dann in Siebenbürgen. Und dort drohten sie überhaupt, sich aufzulösen und unter dieser vorhandenen Toleranz, die vom Staat dort gewährt wurde, dort war Glaubenstoleranz in der Verfassung, zugleich mit Missionsverbot. Das ist natürlich der absolute Tod für jede Bewegung, die eigentlich von der Liebe Gottes bestimmt ist, zu den Menschen zu gehen. Und bis etwas passiert ist, bis aus Kärnten Geheimprotestanten beim Bibellesen erwischt nach Transsilvanien eben ausgelagert wurden, brennend für Jesus. Die haben zum Teil auch manchmal Kinder zurückgelassen. Den Hof und die Güter sowieso. Und die haben diese bereits im Sterben begriffenen Hutterer wiederbelebt. Die haben ihre Schriften gelesen und gesagt, das ist ja noch viel besser, als was wir gehabt haben. Und sie waren bereit, wieder zu verkündigen. Das hat natürlich den Hinauswurf bedeutet. Und so geraten sie nach Russland und so weiter. Und es gibt sie bis zum heutigen Tag. Ich möchte hier meinen Rückblick auf 400 Jahre Geschichte beenden. Wenn Gott sich treu geblieben ist, und davon sollten wir ausgehen, dann werden auch jene dort beobachtbaren Gesetzmäßigkeiten für uns ihre Wirkung haben und uns die Richtung zeigen. Für eine Nichtbeachtung göttlicher Prinzipien gibt es keine Kompensation, am allerwenigsten eine staatliche Anerkennung oder irgendwas sonst. Die Gemeinde Jesu wird stets nur an ihrem Charakter erkannt, der selbst Jesus widerspiegelt, nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten. Und am heutigen Tag denke ich mir, das hat ja gut, vielleicht haben manche schon ins Losungsbuch hineingeschnuppert. Heute ist der Gebetstag für bedrängte und verfolgte Christen. Und die Losung passt sehr gut für ein Schlusswort. Eine Anfrage an uns natürlich. Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen.